Gesundheit bewegt uns. Der Podcast.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema Sport nach einer Brustkrebserkrankung. Letzte Woche hat Sabrina uns ja schon ganz viele theoretische Hintergründe zu dem Thema vermittelt. Und heute bekommt ihr noch mehr Informationen zum Thema, wie man als Brustkrebspatientin tatsächlich seinen Sport dann aussuchen und ausrichten sollte. Und Sabrina erzählt uns noch interessante Dinge zu ihrer Doktorarbeit, die sie über das Thema den Jakobsweg nach einer Brustkrebserkrankung geschrieben hat. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil der Folge. Aus solchen Studien, wie du vorgestellt hast, wurden doch auch sicherlich deine Empfehlungen entwickelt, wie das Sportverhalten einer Brustkrebspatientin am besten aussehen sollte, oder?
Ja, ganz genau. Man hat gesehen, durch regelmäßige Bewegung im Alltag und auch gezielt sportliche Aktivität kann das Rezidivereignis und auch die Lebensverlängerung und auch die Mortalität um 26 bis sogar 40% beeinflusst werden. Und da wird schon klar, im Sitzen fällt einem so manches in den Schoß, aber eben nicht die Gesundheit. Deswegen wurden allgemeine Empfehlungen ausgesprochen, wie zum Beispiel ganz allgemeine Bewegungsverbote einfach vermeiden. Das heißt, wenn etwas nicht geht, wenn ich nicht mehr Tennis spielen kann oder nicht mehr meinen Marathon laufen kann oder was auch immer, dann muss ich mir eine Alternative suchen. Aber zu sagen, ich kann gar keinen Sport mehr machen, das ist nicht gut. Wir sollten immer schauen, dass wir die Ressourcen und die individuellen Neigungen von unseren Patienten ganz gezielt fördern. Ne? Wir müssen schauen, was kannst du, und das sollen wir stärken. Wir wollen sehen, was macht dir Spaß, was hast du früher gemacht, wo möchtest du hin, was ist dir wichtig wieder zu erlernen, weil hier steht ganz doll im Vordergrund, jeder Jeck ist anders und da muss einfach ja der Spaß im Vordergrund stehen, weil das ist die intrinsische Motivation, was die Patienten langfristig dran lässt. Also die intrinsische Motivation, dass die Freude heraus, das zu machen. Du hast den Sinn darin erkannt und du hast Lust darauf. Und es ist kein weiterer To-Do-Plan auf deiner Tagesliste, die du abhaken musst.
Okay, also die Freude quasi am Machen selber und nicht, wenn ich das mache, dann weiß ich, dass es mir besser gehen wird.
Sondern, genau. Okay. Kein Machen sondern ich mache das, weil es mir Freude macht. Genau. Ne, ganz genau, wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, was ist gut, wie viel Krafttraining oder wie viel Ausdauersport sollte ich mir zumuten, wie viel Pause muss ich machen. Ich sollte langsam an die Bewegung wieder rangehen, vor allem wenn ich vorher nicht aktiv war vor der Diagnose, um da ganz sanft reinzugleiten in das neue Feld. Und ich sollte auch nach der Sporteinheit ruhig mal ein paar Minuten nehmen und in mich hineinfühlen. Wie fühle ich mich jetzt? Wie fühlt sich mein Körper? Was macht das so mit mir? Und auch ruhig die nächsten zwei Tage den Körper beobachten. Habe ich Muskelkater? Tut mir was weh? Kann ich das Programm so weitermachen oder sollte ich vielleicht was verändern? Allgemein gelten die Richtlinien 150 Minuten moderate Bewegung jede Woche oder aber 75 Minuten intensiv. Mindestens. Ne? Und wie gesagt, hier zählen alle Aktivitäten. Die Belastung kann schon anstrengend sein, etwas anstrengend bis anstrengend. Man sagt, so ein Puls von weniger als 150, im Schnitt 180 minus Lebensalter ist ganz gut. Und man sollte natürlich einige Sachen vermeiden, wie zum Beispiel körperliche Aktivität oder Sporten mit großem Wettkampfcharakter, weil hier geht man schnell über eigene Grenzen hinaus, ne, vergisst eigentlich den Grund, die Freude an der Bewegung, dass es einem gut tut, sondern ne, hat halt nur eins im Kopf und da werden oft Grenzen überschritten. Oder aber auch lange statische Haltearbeit, Dehnübungen mit so ruckartigen Bewegungen sollten auch gerade im Schulterbereich, Brustbereich für Brustkrebspatienten mit Vorsicht oder auch gar nicht gemacht werden. An den Tagen der Chemotherapie muss man natürlich auch sehr sensibel mit seinem Körper umgehen. Und ja, bei allgemeinen Sachen, wo du als gesunder Mensch keinen Sport machen würdest, Anne, wie wenn du Schmerzen hast, wenn dir übel ist, Schwindel, wenn du Blutungen hast, dann solltest du natürlich auch keinen Sport machen.
Das stimmt. Das sollte man dann vermeiden.
Ganz wichtig ist natürlich, dass onkologische Patienten aufpassen, dass sie sich nicht überanstrengen. Das schwächt das Immunsystem und vor allem in Bezug auf das Fatigue-Syndrom kann das eine sehr große negative Wirkung haben. Ich muss sehr viel darauf achten, dass die Patienten Pause haben zwischen den Trainingseinheiten, weil das ist ja das große Geheimnis der Superkompensation, also den Trainingseffekt, den macht jeder, beachtet jeder, dass man Pause hat. Das ist wichtig für die Spitzenathleten, aber auch sehr wichtig für die Rehabilitation. Hier muss wirklich bei onkologischen Patienten beachtet werden, dass sie mehr Pause brauchen als ein gesunder Mensch, mindestens 2 Tage pro Woche und möglichst abwechselnd, das Kraftprogramm und das Ausdauerprogramm. Gute Nachricht für alle Frauen, wo nur der Lymphknoten, der Wächterlymphknoten entfernt wurde, können danach quasi alle Sportarten problemlos wieder ausgeführt werden. Und hier kann sich bedient werden aus dem breiten Feld, was wir kennen, Ausdauer, Sportarten. Was fällt dir da ein, Anna?
Ausdauer, Laufen, haben wir auch eine Podcast-Folge drüber. Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking, all diese Dinge.
Ja, Wandern kann ich wärmstens ans Herz legen, aber auch Skifahren zum Beispiel, Krafttraining, egal ob man da mit Geräten arbeitet, mit einem Fitnessband oder auch einfach das eigene Körpergewicht nutzt für Mattengymnastik. Was fallen dir für Entspannungsformen ein, die man nutzen kann?
Zum einen natürlich die progressive Muskelentspannung, aber Yoga hat ja auch ganz viel mit Entspannung zu tun, wenn ich jetzt nicht direkt ins Power-Yoga gehe.
Genau.
Und Tai Chi, also da gibt es ja auch verschiedenste, autogenes Training.
Genau, sehr schön. Das ist aber auch gut, wenn es mit der Atmung verbunden ist. Hat sehr viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Oder aber auch einfach den Tanz. Vielleicht hat Ihr Partner jetzt mal endlich Lust, einen Standardtanz mit Kurs mit Ihnen zu belegen. Und dann kann man das nutzen. Das Allerwichtigste ist wirklich, dass Sie Spaß daran haben, dass es die Bewegung in der Sporteinheit ist, aber halt auch im Alltag. Und dass man rausgeht in die Natur auch ruhig. Die frische Luft, die Natur hat eine unglaubliche Wirkung auf uns. Warum sollten wir das nicht nutzen? Und wenn mal Lust auf was Neues besteht, wann dann nicht jetzt?
Da muss ich noch meine Lanze für den Tanz brechen. Ich komme ja auch aus dem Tanzbereich. Du hast jetzt gerade nur von Standardtanz gesprochen. Es gibt ja so viel mehr Schönes im Bereich Tanz, was man auch alleine tanzen kann, wenn der Partner eben doch keine Lust hat. Improvisation oder Jazz oder Modern, afrikanischer Tanz, auch ganz schön. Also da gibt es ganz viel, wo man auch als erwachsener Mensch, als Anfänger starten kann. Es muss ja nicht direkt Ballett auf der Spitze sein. Also da muss ich noch mal kurz ein Hoch auf den Tanz.
Jawohl, sehr schön. Man kann sich wirklich aus dem breiten Feld bedienen.
Gibt es denn irgendwelche Dinge, die man beachten sollte, wenn man sich jetzt auf die Suche nach einer Sportgruppe macht oder das erste Mal eben zu einer Sportgruppe dazustößt, die jetzt vielleicht keine spezielle Krebssportgruppe ist?
Ja, ich würde empfehlen, sich einmal mit dem Trainer kurz zu schließen und kurz Rücksprache zu halten, dass da ein spezieller Hintergrund ist, dass vielleicht nicht alle Übungen so ausgeführt werden können, nicht, dass er sich wundert und immer wieder die gleichen Hinweise oder Korrekturhinweise gibt. Zum Beispiel ganz speziell, wenn man an Aquagymnastik denkt, was eine sehr schöne Sportart ist, weil es einfach den hydrostatischen Druck von dem Wasser man schön nutzen kann, gut gegen Lymphödem, man hat nicht so viel Belastung auf den Gelenken, die vielleicht schmerzen. Allerdings sollte man hier auch einige Sachen beachten, wie zum Beispiel, dass die Wundheilung wirklich abgeschlossen sein sollte. Also so frühestens 8 Wochen nach der Operation, wenn man eine Bestrahlung bekommen hat, muss man auch aufpassen, dass die Haut nicht mehr so sehr gereizt ist. Ja, man sollte schauen, dass man kein geschwächtes Immunsystem mehr in dem Moment hat, weil viele Keime und ja, gerade mit der Unterkühlung müsste man auch sehr gut aufpassen. Aber ansonsten ist Aquasport wärmstens zu empfehlen.
Okay, also einmal kurz mit dem Trainer in Dialog gehen und informieren, um auch solche Dinge dann besser beachten zu können, sagst du?
Genau.
Mhm. Okay. So, ich weiß, dass du deine Doktorarbeit zum Thema Brustkrebspatientinnen auf dem Jakobsweg geschrieben hast. Magst du darüber auch nochmal was erzählen? Also zum Beispiel, wie bist du zum Thema überhaupt gekommen
Ja, sehr gerne. Das ist nämlich eines meiner Lieblingsthemen, worüber ich spreche. Wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich habe ich ein Projekt damals, ich habe ja an der Deutschen Sporteschule in Köln studiert und später auch promoviert. Und da hatten wir ein Projekt, wo wir mit Krebspatienten nach Norwegen gefahren sind im tiefsten Winter und Freeluftsleeve gemacht haben. Weißt du, was das ist?
Nee, nicht genau.
Freeluftsleeve ist wie eine Kultur im Norden dort. Man ist den ganzen Tag draußen und bewegt sich ohne motorisierte Hilfe fort. Das heißt, wir haben Skilanglauf gemacht, wir haben Husky-Rennen gemacht.
Oh, cool.
Auf dem Schlitten hinten drauf. Wir haben Iglus gebaut, wir haben Schneehöhlen gebaut. Und das war wirklich ein fantastische, wir waren, glaube ich, 10 Tage dort, eine fantastische Woche. Und dann saß ich mit meinem Dozenten in der Eisbar am Abend und wir haben gesprochen, dass das eine fantastische Kombination ist von Urlaub, Natur und Sport. Aber wir haben auch gemerkt, dass die Zeit von 10 Tagen einfach viel zu kurz ist, dass man mehr Zeit braucht, um so ein einschneidendes Erlebnis wie eine Krebsdiagnose zu verarbeiten. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt und dann sind wir auf den Jakobsweg gestoßen. Denn ja, der Jakobsweg war damals ein, ja, schon sehr in, 2007, 2008 war das. Und dann haben wir gesagt, auf dem Jakobsweg hat man Bewegung, hat man Natur und so viel Zeit.
Das glaube ich. Den geht man ja meistens alleine, den Jakobsweg, richtig?
Genau, im Regelfall geht man den Jakobsweg alleine, aus dem Grund, damit man wirklich Zeit hat und die volle Flexibilität in seiner Tagesgestaltung. Ne, der Alltag von einem Pilger oder von einem Wanderer auf dem Jakobsweg ist eigentlich morgens aufstehen, seinen Rucksack packen, losgehen, irgendwann mal was essen zwischendurch und nachmittags in der nächsten Herberge ankommen. Und der Vorteil ist, wenn man alleine läuft, dass man einfach komplett sein Tempo entscheiden kann. Man muss nicht schneller laufen, weil der andere schneller läuft. Man muss sich nicht bremsen, weil der andere langsamer läuft. Man kann so lange laufen, wie man möchte, Pausen machen, wann man möchte. Und ja, wenn man an der Herberge ankommt und denkt, ach, eigentlich möchte ich noch weiterlaufen, kann man das auch tun. Man ist ungebunden. Für mich war noch sehr wichtig, dass wir hatten nur Brustkrebspatienten dabei, dass alle Frauen ihren Rucksack selbstständig tragen können und damit vollends unabhängig sind. Die eigene Organisation der Verpflegung und der Unterkunft natürlich vorausgesetzt. Und ja, dann sind wir den Jakobsweg gelaufen. Wir sind von Südfrankreich in Saint-Jean-Pied-de-Port gestartet und sind dann bis nach Santiago de Compostela bzw. bis nach Finisterre an die Küste noch weiter gelaufen. Das waren 6 bis 7 Wochen, 840 Kilometer und ungefähr 10.000 Höhenmeter, die wir da zurückgelegt haben.
Wow, das klingt auf jeden Fall beeindruckend. Aber wie war das organisiert? Du sagst, ihr seid gemeinsam losgelaufen und habt euch am Ende wieder getroffen? Oder wie hat das funktioniert? Zwischendurch ist dann jeder für sich gegangen?
Ganz genau, ganz genau. Wir sind als Gruppe zusammen hin, weil das war schon sehr aufregend. Ich weiß noch ganz genau, als wir auf dem Hinweg waren, da sind wir über Bayonne angereist und dann mussten wir vom Busbahnhof zum Zugbahnhof und da sind alle hinter mir hergelaufen, wir so die Entenküken der Entenmama hinterher. Und dann sind wir in Saint-Jean-Pied-de-Port angekommen und auf einmal war es andersrum. Alle Frauen sind losgelaufen und ich bin hinterhergelaufen. Die wussten dann genau, wo lang, wo man seinen Pilgerausweis herbekommt und seine Muschel und seinen Pilgersegen. Ja, und dann ging es schon los über die Pyrenäen.
Das klingt wirklich super spannend. Welche Effekte habt ihr gefunden?
Zum einen haben wir gesehen, dass es sehr hilfreich ist bei Ängsten, bei Sorgen, bei Problemen, weil die Frauen einfach Abstand hatten von zu Hause und von ihrem Alltag, von ihrer Familie und somit vielleicht auch einen objektiveren Blick auf die ganzen Dinge bekommen konnten und dadurch Sachen auch mal, ja, anders sehen konnten oder auch andere Lösungswege für sich finden konnten. Viele Frauen haben auch komplett ihre Prioritäten verändert. Ich weiß, am Ende der Wanderung kam eine Frau zu mir, die war, ja, die ist ihr Leben lang immer, hatte genug Geld, finanziell gut ausgestattet, hatte einen eigenen Friseursalon und war immer sehr fein, hatte Kosmetik sogar auf dem Jakobsweg mit was sie dann allerdings irgendwann zurückgeschickt hatte, war immer fein gekleidet. Und die kam am Ende der Wanderung zu mir und meinte, Sabrina, weißt du, was ich gelernt habe? Es ist völlig unwichtig, ob man die neueste Handtasche von Gucci hat oder ähnliches. Nur der, der Zeit hat, ist reich. Und ja, das hat mich persönlich auch sehr geprägt. Ich war ja damals noch viel jünger. Und wir haben gesehen, dass wir verschiedene Phasen haben auf dem Jakobsweg. So die ersten 2 Wochen, so eher die Orientierungsphase. Schaffe ich das überhaupt? Große Verunsicherung, weil gerade die Pyrenäen sind 2 Wanderungen bergauf und bergab über die Pyrenäen standen ab. Und ja, da stand auch das Körper kennenlernen im Vordergrund. Und ich weiß, eine Frau, die Gertrud, die Älteste, die bei uns mitgelaufen ist, die kam nach diesen 2 Tagen zu mir. Das war wirklich ein riesen Haibo um die ersten 2 Tage Pyrenäenwanderung, ob das geschafft wird und ob nicht. Und die kam zu mir und sagte, Sabrina, weißt du was, jetzt habe ich die Pyrenäen geschafft, jetzt schaffe ich auch noch den Rest. Und da standen ja noch 6,5 Wochen vor ihr. Aber ne, das ist halt der psychische Effekt, der ausgelöst werden kann durch solche Grenzerfahrungen. Die nächsten Wochen, die 3., 4. Woche, waren da eher so eine Umbruchphase. Viele Frauen, nur am Anfang sind sie so ein kleines Grüppchen losgelaufen, nur man läuft ja auch ähnliches Tempo, sodass sich nicht gleich alles auseinanderstreut am Anfang. Und aber immer mehr Frauen haben sich abgekoppelt, sind tatsächlich alleine gelaufen, wobei alleine auf dem Jakobsweg auch relativ ist, weil man immer andere Pilger trifft. Aber man hat die Freiheit zu sagen, ich gehe heute allein oder ich gehe mit jemandem zusammen oder wir treffen uns später wieder. Viele Frauen haben sich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt. Alte Erinnerungen kamen hoch, auch viele Tränen und ja, viele vergessene Sachen auch. Ne? Da viel Aufarbeitungsarbeit. Und in den letzten Wochen, so die 5., 6., vielleicht auch die 7. Woche noch, war so eher so die Stabilisierungsphase. Die Frauen waren wirklich im Hier und Jetzt angekommen. Die haben den Jakobsweg in vollen Zügen genossen. Die Aufmerksamkeit war ganz da und ganz präsent. Die Kräfte waren da, die Grenzen neu definiert. Und ja, die haben so gemerkt, ich bin stark geworden. Die eine Frau meinte, Sabrina, ich habe auf einmal Blumen gesehen am Pilgerweg, ne, so am Wanderweg, am Rand. Und da meinte ich so, ja, die waren die ganze Zeit da. Und sie meinte, ich habe die nicht gesehen, ich habe die jetzt erst entdeckt. Weil sie so mit sich selber beschäftigt waren, wenn man das zu Hause auf den Alltag überträgt, wie abgelenkt man ist, weil man seinen Fokus auf andere Sachen gesetzt hat als das Hier und Jetzt. Ja, es wurden Pläne für zu Hause geschmiedet, was man umsetzen möchte. Und da wurden wirklich einige Pläne geschmiedet und ich habe festgestellt, nach dem Jakobsweg, was ja wirklich eine Riesenaufgabe ist und Riesenkraftakt ist, dann beginnt so der eigentliche Jakobsweg zu Hause, was man sich alles vorgesetzt hat, dann auch umzusetzen.
Den Jakobsweg zu Hause, wie meinst du das genau?
Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Frau, die bei mir mitgegangen ist beim Jakobsweg. Die hatte vor der Wanderung oder vor der Pilgerung sehr viele familiäre Probleme mit dem, ja, auch Beziehungsprobleme mit dem Ehemann. Und die hat sich auf dem Weg ganz konkret das Ziel gesetzt, so kann das nicht weitergehen, und hat sich Lösungen einfallen lassen, was sie zu Hause ändern möchte, dass nicht sie Chefin für alles ist, für Haushalt, für Kinder, für Einkauf, für alles Mögliche, sondern dass da eine viel schönere Kommunikation wieder her muss, dass sich jeder wohlfühlt und dass jeder wirklich das leistet, was er auch leisten kann.
Okay, das klingt insgesamt echt nach einem beeindruckenden Prozess, den die Frauen da durchgemacht haben in den 7 Wochen und der darüber hinaus dann eben auch noch weiterging. Jetzt war das ja bei dir eine wissenschaftliche Abschlussarbeit. Magst du uns da noch ein paar Zahlen und Fakten auf den Tisch legen, wie so die Ergebnisse ausgesehen haben?
Natürlich, sehr gerne. Ich gebe gerne einen kleinen Einblick in die Masse an Sachen, die wir damals erhoben haben. Zum einen steht die Lebensqualität natürlich im Vordergrund eines jeden Krebspatienten. Und die haben wir untersucht anhand eines Fragebogens, der vor der Wanderung, und wir hatten eine Vorbereitungszeit natürlich mit Trainingsplan und allem, ne, die wir dann untersucht haben. und auch nach der Wanderung sowie ein Jahr im Anschluss, ne? Sodass wir auch schauen konnten, wie nachhaltig war denn das Projekt jetzt? Ist das nur während der Wanderung die Lebensqualität besser gewesen oder hat sich da was verändert und auch ein Jahr später ist die Lebensqualität nach oben? Und so war es tatsächlich. Während der Vorbereitungszeit, ne, ist die Lebensqualität etwas gestiegen, aber jetzt nicht so signifikant, sagt man in der Wissenschaft, nicht so bedeutsam. Aber nach der Wanderung ist die Lebensqualität wirklich so steil nach oben gegangen, dass sie tatsächlich über dem deutschen Durchschnittslebensqualität war. Also die Frauen mit Brustkrebs, die den Jakobsweg gewandert sind, hatten eine höhere Lebensqualität als ein gesunder Deutscher.
Und das ist schon ein Statement.
Definitiv. Und das war auch nicht wenig, das waren 15% mehr Lebensqualität. Du hast ja nach Zahlen und Fakten gefragt.
Ja.
Und auch ein Jahr später lag die Lebensqualität immer noch 8% über dem deutschen Durchschnitt und viel höher als vor der Wanderung. Und das zeigt mir, dass das ein guter, ein richtiger Ansatz war, auch mal alternative Wege zu, wortwörtlich alternative Wege zu gehen. Nicht für jeden ist der Jakobsweg was, nicht für jeden ist eine ambulante oder stationäre Reha was, sondern jeder muss da wirklich seinen eigenen Weg finden und ja, seine Krankheit selber in die Hand nehmen und sich da durchwursteln, was für ihn das Beste ist. Ein zweiter Punkt, der mir als Sportwissenschaftlerin natürlich sehr am Herzen liegt, ist das körperliche Aktivitätsniveau. Also haben wir durch diese Intervention, durch diese Studie es geschafft, die Frauen langfristig und damit auch nachhaltig an die Aktivität zu gewöhnen, sodass sie sie in ihren Alltag impliziert haben. Und auch das war bombastisch. Die körperliche Aktivität war ein Jahr nach der Studie so hoch, dass wir wirklich an die deutlich über die Empfehlungen von den 150 Minuten moderat oder 75 intensive Minuten intensive Aktivität überschritten haben und dass wir damit wirklich einen guten Beitrag damit geleistet haben. Ja, sodass ich im Endeffekt zusammenfassen kann, dass Pilgern, Wandern ist wirklich gut. Muss jeder überlegen, wie es umzusetzen ist. Natürlich hat nicht jeder 7 Wochen Zeit, aber man kann den Jakobsweg auch in kleinen Stücken laufen. Mal eine Woche oder auch 2 Wochen sich Zeit nehmen, wie es passt. Was mich sehr gefreut hat, wir wollten das Projekt dann nicht so abschließen. Wir wollten, dass diese Möglichkeit weiter Frauen zur Verfügung steht. Und wir haben einen Verein gegründet, der heißt Über den Berg e.V., und dieser organisiert Sportgruppen und Bewegungsgruppen, eine monatliche Wanderung zusammen und auch jährlich einmal den Jakobsweg, wo jeder die Möglichkeit hat, sich ja professionell darauf vorzubereiten lassen und auch mitzuwandern dann.
Das ist ja schön, dass das dieses Projekt jetzt dann eben nicht nach Beendigung der Forschung so im Sande verläuft, sondern dass das eben aufrechterhalten wird. Das finde ich echt gut. Und natürlich haben wir die Links und Adressen auch für den Verein natürlich unter der Folge für euch wieder vermerkt. Jetzt aber ehrlicherweise, neben den ganzen tollen Effekten, die ihr gefunden habt, gab es denn noch irgendwas, was sich nicht entsprechend eurer Erwartungen entwickelt hat und verbessert hat?
Ja, in der Tat, Anne, tatsächlich, das gab es. Das waren 3 Sachen. Zum einen die körperliche Leistungsfähigkeit, also die Fitness. Die hat sich nicht viel verändert. Da würde ich mal sagen, dass sich vielleicht auch mehr fitte Frauen für dieses Projekt angemeldet haben. Zum anderen war es ein Blutparameter, der oxidative Stress. Da geht es um freie Radikale im Blut und die haben sich auch nicht verändert. Die erhöhen sich zum Beispiel, wenn man sehr viel negativen Stress hat, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn man sehr viel Ärger hat oder aber auch kann in Bezug auf Krebs eine große Rolle spielen, der oxidative Stress. Und der hat sich auch nicht verändert. Und das fanden wir im ersten Moment sehr schade, dass er sich nicht reduziert hat. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein Statement zu sagen, so eine lange Wanderung ist auch für onkologische Patienten machbar. Dass der Körper da nicht sagt, das ist mir viel zu viel, sondern dass man hier wirklich die Hoffnung machen kann, sowas kann man gut vertragen, auch als onkologischer Patient. Und das Dritte, was sich nicht verändert hat, ist das Fatigue-Syndrom, worüber wir schon gesprochen haben, ne? Dieses Müdigkeitssyndrom, was durch Schlafen einfach nicht besser wird. Und da habe ich mich jetzt in den letzten Jahren sehr viel mit auseinandergesetzt. Ich habe eine Schlafcoaching-Ausbildung gemacht und habe ein Programm auf die Beine gestellt, um Müttern mit Brustkrebs zu zeigen, wie sie ihre Energie geschickt managen über den Tag, wie sie ihren Schlaf und ihr Licht oder auch die Bewegung steuern können, damit sie wieder fit werden für all die schönen Sachen im Leben.
Das klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Also so eine Fatigue-Beratung letztendlich.
Ganz genau.
Mhm. Okay. Ich würde sagen, so langsam kommen wir zum Schluss. Wir haben ja jetzt 2 Folgen gut damit gefüllt, mit den ganzen spannenden Infos. Dafür danke ich dir nochmal an der Stelle sehr. Hast du denn noch so ein abschließendes, zweisätziges Statement für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Mein erster Satz wäre: Seid, werdet oder bleibt aktiv. Egal, ob ihr vorher Sport gemacht habt oder nicht, werdet aktiv. Spätestens mit der Diagnose solltet ihr anfangen, euch zu bewegen. Zum Zweiten, Sport nicht nur in der Sporthose. Geht raus, geht wandern und auch im Alltag. Und zum Dritten, sucht euch das aus, was euch wirklich Spaß macht.
Okay, super. Ich danke dir sehr für diese spannenden 2 Folgen, Sabrina.
Sehr gerne.
Vielleicht hören wir uns demnächst ja nochmal wieder.
Wer weiß.
Alles klar. Und bei euch verabschiede ich mich jetzt auch. Bis zur nächsten Woche.